Schöner denken.
Sergeant, fragen Sie die üblichen Verdächtigen.
Ja, herzlich willkommen. Sie hören Schöner denken. Die üblichen Verdächtigen waren in Mother, Ausrufezeichen, von Darren Aronofsky. Und nachdem ich den Film ausgesucht habe, hat irgendwie jeder andere Ausflüchte gehabt. Ich muss dringend weg, mein Anzug kam nicht aus der Reinigung und das Taxi kam nicht. Und irgendwie haben nur zwei mutige Frauen heute den Weg mit mir ins Kino gefunden, nämlich Heidi und Johanna. Vielen Dank. Ich versuche jetzt mal... Ja, ich kann nicht die Handlung zusammenfassen oder irgendwie, das geht bei Mother auf jeden Fall nicht. Aber wir haben am Anfang eine junge Frau, die mit einem Mann, einem Schriftsteller, zusammenlebt und für ihn aus den niedergebrannten Ruinen seines Elternhauses wieder alles aufgebaut hat, um ihm so auch das perfekte Heim zu geben, damit er wieder schreiben kann. Er mit seiner Schreibblockade kommt aber trotzdem nicht zurecht. Das ganze Haus ist aber auch offensichtlich ein Horrorhaus. Und irgendwann kommen auch Menschen zu diesem Schriftsteller und es bekommt so absurde Töne. Und ich habe so das Gefühl, bin ich jetzt irgendwo zwischen Haunted House, Loriot und Rosemary's Baby gefangen. Und dann dachte ich, geht's um männliche Eitelkeit, um weibliche Eifersucht oder geht's irgendwie um viel mehr? Und je länger der Film ging, desto mehr Schichten konnte man rein drauf und drunter packen. Das war mein Eindruck. Jetzt bin ich mal sehr, sehr gespannt, bevor ich mehr sage, wie er bei euch angekommen ist. Heidi, sag mal.
Also wenn du den Film vergleichst mit anderen, Thomas, an der Stelle gehe ich schon gar nicht mit, weil ich finde, dass dieser Film eine absolut klassische Parabel ist. Es ist nur Parabel. Das Haus... Die Charaktere kann man gar nicht als normale Filmcharaktere sehen, sondern sie sind alle eine Funktion und eine Rolle in einer klassischen Parabel. Und Aronofsky wagte sogar, uns als Zuschauer das sofort vorne zu zeigen. Also der Gag des Filmes, dass es eine Kreiserzählung ist, ja, und dass es im Grunde bedeutet, dass man immer wieder von vorne anfängt, immer wieder diese Parabel durchlebt, macht er am Anfang komplett klar. Das heißt, er nimmt dann die Spannung eigentlich schon raus. Wir kennen das Ende schon. Wir kennen nicht alle Zwischenfälle. Vielleicht stellt man sich es manchmal nicht so schrecklich vor. Aber es ist eine komplette Parabel. Und man kann das gar nicht so angucken, meiner Meinung nach. Also ich konnte das nicht, wie so ein Film mit Figuren und was machen die denn da? Weil man weiß von vornherein, okay, man sieht jetzt wieder ein Zeichen und jetzt kommt wieder ein Zeichen und man muss es auf sich selber übertragen. Ja? Die geschützte Intimsphäre des Hauses, die Kreativität, die man aber nicht entwickeln kann, wenn man da drin bleibt, der Austausch mit anderen, der die notwendige Voraussetzung für Kreativität ist und dann die Zerstörung bis zu kriegsähnlichen Zuständen. Und das sind alles nur Metaphern für innere Befindlichkeiten. Und das wird einem ziemlich schnell klar, finde ich. Und entweder man lässt sich drauf ein oder nicht. Und zwar ja schön, ist eigentlich fast keiner rausgegangen im Kino.
Richtig. Ich würde dir auch gar nicht widersprechen wollen. Ich habe das Gefühl, dass wenn man am Anfang sich noch mit den Figuren beschäftigt, dass es wie so eine Hülle ist, die dann relativ schnell dann endgültig abgestoßen wird und man dann sich ganz darauf einlassen kann, was da tatsächlich an Parabel gegangen ist. Ich glaube, ich werde dann vor dem, was du eben gesagt hast, schon den Spoiler-Alarm reinmachen müssen. Das ist sowieso ein total schwieriger Film, über den man, glaube ich, gar nicht reden kann, ohne auch zu spoilern. Also fühlen wir uns ganz frei, über alles zu reden. Johanna, du bist uns jetzt einmal Mother voraus. Du hast ihn nämlich schon mal gesehen und hast ihn jetzt mit uns nochmal angeschaut, was mir persönlich Mut gemacht hat, dass es sich lohnen muss, wenn du ihn dir zum zweiten Mal anschaust.
Genau, also ich habe ihn vor 3 Tagen gesehen und hatte danach eigentlich fast unmittelbar das Bedürfnis, ihn nochmal zu sehen. Es war jetzt bei mir nicht so, dass ich gleich am Anfang erkannt habe, worauf er hinaus will, dieser Film. Es war mir auch relativ schnell klar, dass das eigentlich keine echten Figuren sind, sondern dass das Repräsentanten sind für Ideen, für die für etwas stehen. Aber worauf der Film dann hinausläuft, das hat sich bei mir dann doch erst im Laufe der Handlung dann erschlossen. Und wobei man dann sagen muss, dass es am Ende doch sehr klar dann ist. Also Aronofsky ist jetzt auch nicht unbedingt subtil in seinen Botschaften, die er dann unbedingt sendet. Ja, ich fand den Film, ich wollte ihn auch noch mal sehen, weil ich ihn so unglaublich unterhaltsam finde. Also da passiert so viel, da gibt es so viel, was man mir jetzt erst beim zweiten Mal aufgefallen ist, was man irgendwie aufpacken kann, was man entschlüsseln kann. Ja, und deswegen hatte ich echt Lust, ihn nochmal zu sehen. Ich hatte auch sozusagen Lust, so die Reaktion von euch nochmal mitzubekommen. Man kann über Aronofsky viel sagen, aber dass er irgendwie langweilig ist oder dass er nicht irgendwie kreativ sei, genauso wie vielleicht auch seine Hauptfigur, das ist vielleicht ja auch noch ein Thema, was da so ein bisschen mitschwingt, kann man ihm sehr hoch anrechnen. Und ich würde jedem empfehlen, der vielleicht ein bisschen abgeschreckt ist von dem Trailer und denkt, oh, das ist vielleicht ein Horrorfilm, das ist nichts für mich. Es ist nicht wirklich ein Horrorfilm. Und da war ich auch sehr erleichtert, als ich das im Laufe des Films erkannt habe, ehrlich gesagt. Und ja, deswegen bitte nicht abschrecken lassen davon und es einfach ausprobieren und sich darauf einlassen.
Ich glaube, dass er so Elemente des Horrorfilms benutzt, um dieses Haus sozusagen zu bauen. Aber entschlüsselt doch mal so ein bisschen für mich, wofür steht denn eigentlich die Frau und wofür steht eigentlich der Mann aus eurer Perspektive? Weil ich glaube, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, das zu entschlüsseln, zu dekodieren.
Also aus meiner Sicht sind das mögliche Facetten von Charakteren. Das sind gar nicht so sehr getrennte Personen, die für etwas stehen. Also natürlich, man findet leicht raus die vielen Gesichter der Kreativität und dieses dann bei sich sein wollen. Was schottet man ab? Was gibt man anderen? Und natürlich das große Thema Liebe, ja, was ja im Zentrum steht. Was ist diese Liebe? Was ist daran Austausch? Was ist daran etwas, was man für sich hat und dem anderen gar nicht wirklich vermitteln kann? Aber alleine funktioniert es eben nicht, Liebe. So. Und das sind für mich diese Möglichkeiten, wobei er meiner Meinung nach aber etwas tut, womit ich dann Probleme habe, weil man kann ja eine Parabel oder Metaphern rein philosophisch auslegen oder sie kriegen eine religiöse Komponente. Und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, er verfilmt hier seine Bibel. Also die religiösen Anspielungen, die religiösen Szenen, das Überhöhen, die Mutter mit dem Kind, der Titel, das ist etwas, wo ich sagen muss, okay, was will er denn damit ausdrücken? Die Gewalt, die in jeder Religion steckt, also das war mir dann auch ein bisschen zu sehr mit dem Hammer. Also ich fand ihn dann auch nicht mehr subtil. Also es gab sogar sehr viele Szenen, die ich nicht subtil finde. Also die Geburtsszene, die fand ich auch einfach nicht gut, weil die war auch so, wo ist denn die Nabelschnur letzt? Ja, so, also wenn man schon so realistisch das versucht dann darzustellen, was ist denn jetzt? Aber das funktioniert ja alles irgendwie nicht. Da bin ich dann auch so ein bisschen ausgestiegen, muss ich sagen. Und da habe ich dann so mein Problem damit. Dann kriege ich so eine Distanz, weil dann sehe ich so einen Wille oder so, und jetzt soll ich das verstehen und das ist damit gemeint. Und dann habe ich immer so ein Problem mit einem Film, weil der gar nicht mehr so einen Twist hat, ja? Gar nicht mehr so einen doppelten Boden, sondern nur noch so eine eindimensionale Botschaft.
Also ich glaube, bei der Geburt war ich schon so sehr von ihm in die Parabel- und Metaebene gedrängt worden. Wenn das jetzt eine leuchtende Kugel gewesen wäre, hätte ich ihm das auch abgekauft in dem Moment. Da hat er mich schon ganz weit vielleicht am Nasenring auch durch die Arena gezogen. Aber ich hatte vor allen Dingen den Eindruck, es geht um die verschiedenen Aspekte von Schöpfung, also wie Leben und wie Schöpfung überhaupt funktioniert, dass es immer Elemente von Geben und Nehmen hat und dass es keine Schöpfung und kein Gebären, kein Neuentwickeln geben kann, ohne dass auch wieder etwas zerstört wird. Ja? Und das dann auf praktisch menschliche Bilder oder menschliche Beispiele wieder sozusagen drauf projiziert. Aber subtil kann man echt sagen, ist er nicht. Ja, aber das hat mich auch gar nicht gestört. Also ich fand es eigentlich schwieriger einzusteigen erstmal. Also vom Anfang diesen Figuren, die noch irgendwo zwischen übertrieben und glaubwürdig gespielt werden. Michelle Pfeiffer, Ed Harris, total interessant. Die Gleason-Brüder auch total interessant. Die erstmal alle loszuwerden und dann richtig in den Film reinzukommen. Ausgestiegen bin ich dann nicht mehr.
Ja, also okay, um nochmal so ein paar Aspekte einmal. Die Parallele ist natürlich, wie du auch schon sagtest, ganz groß zwischen vielleicht dem Schöpfer und seiner Schöpfung, dem Künstler und seiner Kreation und wie das zusammenhängt. Es ist auch, wie gesagt, Aronofsky untersucht das sicher auch sozusagen seine eigene Rolle als der Schöpfer, als der Kreative und vielleicht auch die Beziehung, die er zu anderen Menschen hat, wenn er in seinem Schaffensprozess drin ist. Nämlich, wenn er nicht schafft, dann fühlt er wohl eine Leere in sich und dann funktioniert nichts. Und dann kann ihm auch die Liebe seiner Frau nicht viel geben. Und erst sozusagen dann, als dann andere Menschen sozusagen reinkommen, neue Erfahrungen reinkommen, wird so wieder der kreative Funke wieder erweckt. Und also das ist sicher ein Aspekt, der da sehr ausführlich bearbeitet wird. Und dann natürlich ganz klar, die biblischen Referenzen sind in dem ganzen Film überall zu finden. Ja, das ist vom ersten Moment an. Und man kann dann auch schon überlegen, ja, könnte sagen, dass wir hier, Javier Bardem hier den Schöpfer symbolisiert, Jennifer Lawrence, die Mutter, vielleicht auch die Mutter Erde und dann all die anderen Menschen, die eindringen sozusagen, die letztendlich tatsächlich für die Menschheit stehen, die sozusagen über die Erde herfallen und sozusagen die Beziehung zwischen Gott und der Erde und die Beziehung zwischen Gott und den Menschen ist ein Spannungsverhältnis sozusagen. Und auch das ist natürlich ein Aspekt, der dann weit sozusagen ausgebreitet wird in dem Film, bis dann zum Beispiel die ersten Menschen, die eindringen als Michelle Pfeiffer und Ed Harris möglicherweise auch für die ersten Menschen stehen, nämlich Adam und Eva, die dann ins Paradies eindringen und dann aus dem Paradies verstoßen werden und so weiter.
Dafür würde also zum Beispiel sprechen, dass die Söhne, ja, Kain und Abel, dann tatsächlich der eine den anderen tötet. Ich musste tatsächlich auch dran denken, dass es das Verhältnis zwischen Natur, Gott und Menschen sein könnte. Ich glaube, das ist nicht die einzige Ebene, aber das ist mindestens eine, die er bestimmt im Kopf hatte.
Meine Gedanken merkt ihr auch, ich habe ihn jetzt zum zweiten Mal gesehen und die sind immer noch ziemlich durcheinander und auch nicht so richtig klar geordnet, eben weil sich hier auch sehr viel überlagert. Ich wollte jetzt aber auch noch mal rein irgendwie technisch auch noch mal sagen, also erstens, es ist natürlich immer ein Augenschmaus, sich diese Filme anzusehen und diese Kamera, die eigentlich immer nur aus Jennifer Lawrence Perspektive durch diesen Film fährt, die ja auch dieses klaustrophobische Gefühl vermittelt. Man hat, glaube ich, nur 2-3 Mal, wenn man sozusagen außen die Perspektive auf dieses Haus hat, kann man mal kurz durchatmen. Ansonsten ist man immer nur ganz dicht an dieser Figur, an ihrer Perspektive dran, was filmisch sehr spannend ist. Ich finde auch, Jennifer Lawrence war großartig. Also muss man wirklich sagen, dafür, dass sie ja eigentlich eine sehr passive Rolle hat, die nur reagiert eigentlich fast und alles sozusagen sich auf ihrem Gesicht abspielen muss, alle Reaktionen auf das Verhalten von ihrem Mann, auf das Verhalten der anderen Menschen, auf die Welt, die auf sie einströmt, fand ich, hat sie super gemacht. Und ich war jetzt bisher nicht immer der größte Jennifer Lawrence-Fan, aber ich fand, hier hat sie den ganzen Film getragen und der funktioniert meiner Meinung nach auch nur wegen ihr.
Es ist auch tatsächlich so, dass sie von der allerersten Sekunde an so fruchtbar und weiblich inszeniert wird und auch so ausschaut und so rüberkommt, aber niemals irgendwie sexy oder irgendwie einen Sexappeal hat. Das ist etwas, wo sie in ihrem Spiel und ich glaube auch Aronofsky in der Inszenierung sehr, sehr stark drauf achtet, dass sie auch tatsächlich dieses Bild von Anfang an auch prägt, ja, und immer die Beziehung zu allem anderen hat, interessanterweise nur nicht zu den Menschen, die reinkommen. Also immer zu dem Haus. Und als ich das Haus zum ersten Mal gesehen habe, in dieser grünen Umgebung, habe ich eher an die blaue Kugel Erde für einen Moment gedacht, weil das so in sich so eine geschlossene Welt praktisch dargestellt hat. Und man weiß natürlich, dass das eine total zerbrechliche Welt ist. Wie hat dir die Ästhetik gefallen, Heidi?
Also mir hat auch sehr gut gefallen die Kameraführung mit dieser Hauptfigur. Dieses nah dran sein und trotzdem hat man ihr dann auch wieder ins Gesicht geblickt. Also dieser Wechsel war extrem gut gemacht Und man ist ja immer bei dieser Person. Also es gibt ja keine Szene, in der diese Person nicht da ist. Also zumindest ist sie die Kameraposition. Ja? Ja. Es gibt gar nicht, wir sehen ja nie die Figuren, die anderen Figuren haben nie eine Szene und Jennifer Lawrence ist nicht da. Das gibt es gar nicht, ne? Sondern sie beobachtet alles oder man sieht sie. Was anderes gibt es nicht. Das ist natürlich ein Konstruktionsprinzip dieses Films, hat aber auch einen Nachteil, weil natürlich alle anderen Personen, wie ihr Mann, sind einem dann ferner. Ja? Das funktioniert, ist logischerweise dann so. Also das hat mir sehr gut gefallen von der Ästhetik. Ich fand auch die Mob-Szenen sehr gut, wenn der Mob da durchbricht bis zu kriegsähnlichen Zuständen und wie schnell das geht. Ich muss sagen, den Anfang, wenn die Figur eingeführt wird und wir uns so dran gewöhnen, dass wir mit dieser Figur durch diese Parabel gehen, das fand ich doch ein bisschen lang. Also da dachte ich, aber ich dachte, er bezweckt was damit. Man muss diese Bindung halt haben. Ja. Und jetzt müssen wir jemanden sagen, wo es hingeht.
Ja, eine Sekunde.
Kein Problem. Sorry.
So, jetzt haben wir noch ein bisschen Service am späten Kinopublikum gemacht. Also eigentlich
wolltest du auch diesen Menschen den Weg weisen?
Ja, also man müsste mal als Filmwissenschaftler gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viel Gelegenheit, den Weg durch diesen Aronofsky-Film zu weisen. Also ich glaube, da kann man hunderte von Seiten vollschreiben, von Kamerawinkeln über auch Zitate. Ja? Das spielt garantiert also wirklich für ihn eine große Rolle, weil ich habe nicht viele Horrorfilme gesehen, aber dieser glühende Ofen unten in dieser Brennofen in diesem Haus, das ist auch ein Bild, das wir aus Horrorfilmen kennen. Also er arbeitet da schon auch dieses Blut im Holz, ja, das dann wieder zurückkommt. Das sind natürlich sowohl Horrorbilder als auch archetypische Bilder.
Aber aus meiner Sicht ist es überhaupt kein Horrorfilm.
Nee.
Es ist, nein, weil du eben so sagst, es ist Horrorfilm.
Sind Elemente.
Er nimmt nur so Elemente, die wir kennen aus Horrorfilmen, aber auch aus Komödien. Ne? Kevin allein zu Hause wird auch zitiert.
Ja.
Aber es ist auf gar keinen Fall ein Horrorfilm. Und ich sag mal, wenn ich es, to put it in a nutshell, eigentlich sagt der Film, jenseits all dieser religiösen Anspielungen und Brudermord und was da alles reingestopft wird, und das war mir ehrlich gesagt zu viel, sagt der Film, wenn ich das mal abziehe, dass Kreativität ohne Aggression nicht möglich ist.
Ja. Nehmen wir definitiv als Schlusswort. Seid ihr mit mir einer Meinung, dass wir diesen Film nicht werten, dass er sich Wertungskriterien entzieht? Oder Heidi würde tatsächlich Punkte geben?
Ja, weil ich finde es so schwierig zu sagen, man kann so einen Film nicht werten. Also dann tut man ihm, denkt man, oh, es ist ganz toll oder oh, ganz schrecklich. Also von daher würde ich schon eine Wertung abgeben wollen. Und wie ist die Frage von 10?
Ja, wir haben ja von 0 bis 10. 0 ist totale Verschwendung von Celluloid und 10 ist, dass man es einfach nicht mehr besser sich vorstellen kann.
Also ich würde diesem Film eine 8 geben.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen, einfach weil es wahrscheinlich nicht viel kreativere Filme dieses Jahr im Kino geben wird als diesen. Und allein das lohnt schon den Besuch.
Ich würde mal sagen, auf der nach oben offenen Aronofsky-Skala würde ich ihm auch 8 Punkte geben. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich fühle mich schon etwas leicht orientierter in diesem Film. Dankeschön. Und wie ihr wisst, dieser Podcast steht natürlich unter Creative Commons und ihr könnt noch viele, viele andere Filmgespräche, erste Eindrücke nach dem Kino bei schöner-denken.de bekommen. Und immer dran denken, iTunes-Bewertungen für Schöner Denken sind gut fürs Karma. Dankeschön.
Dank an dich.
Dankeschön. Ja.